weißt du oder kannst du mir sagen, warum Norwegen gleich 6 Strompreiszonen hat und Schweden 4?
Nee, das kann ich dir so genau nicht sagen. Also ich weiß natürlich, dass es immer wieder Diskussionen darum gibt, weil es sich natürlich lohnen kann, da wo viel erneuerbare Energien sind, die dann eben unterschiedlich verfügbar sind. Aber 6 hat mich jetzt auch überrascht.
Genau, das ist ja bei den Erneuerbaren, muss man ja immer, glaube ich, 2 Dimensionen besonders betrachten oder anders betrachten als bei anderen. Die sind ja regional unterschiedlich und zeitlich unterschiedlich. Und so habe ich mir das mal angelernt. Wenn das so variabel ist, dann lohnt es sich, so ein Land vor allem geografisch in unterschiedliche Strompreiszonen aufzuteilen, damit man Angebot und Nachfrage optimal zusammenbringen kann, damit man da nicht wirklich, wie wir es ja in Deutschland machen, die Windenergie vom Norden zu den Verbrauchern im Süden einmal quer durchs Land leiten muss, sondern alles soll schön da sein, wo es am besten hingehört. Aber wir haben ja in Deutschland nur eine Strompreiszone. Und du hast es schon gesagt, es wird oft diskutiert. Und jetzt hat am Montag der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, und ich glaube, den spricht man ENTSO-E, empfohlen.
Ich hoffe, ja.
Genau. Ich glaube, es ist richtig. Unser Gast nickt und zeigt den Daumen. Und der empfiehlt, dass wir die deutsch-luxemburgische Zone in bis zu 5 kleinere aufteilen sollten, so wie es alle anderen mit vielen Erneuerbaren auch machen, um mehr Effizienz bei Stromerzeugung und Verbrauch zu schaffen.
Ja, bei den Bayern sind, glaube ich, gleich alle Alarmglocken angegangen, denn wir wissen ja, in Deutschland ist vor allem im Norden viel günstige erneuerbare Energie zur Verfügung. Aber es ist auch nicht nur bei den Bayern sozusagen gleich aufgestoßen, sondern es haben sich alle ziemlich aufgeregt, gibt großen Widerstand.
Genau, der Bundesverband der Erneuerbaren Energien ist dagegen, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, auch das grüne Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, auch die neue Bundesregierung ist dagegen, hat das wieder aus dem Koalitionsvertrag rausgenommen. Und die alle sagen, mit einer Strompreiszone fahren wir besser. Und auch unser heutiger Gast, der hat nämlich gerade auch schon mit dem Kopf geschüttelt, auch der sagt, mit einer Zone ist Deutschland eigentlich schon super aufgestellt. Und das ist passenderweise der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Und der erklärt uns heute hier bei uns im Klimalabor, warum wir unser Stromgebiet nicht unbedingt aufteilen müssen. Vielleicht auch, was wir anders machen als die Norweger und die Schweden. Und deswegen sagen wir jetzt hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Klaus Müller.
Ja, seien Sie gegrüßt. Vielen Dank für die Einladung.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an podcast@ntv.de und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Es hilft uns, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn ihr mögt, sogar auch folgt. Und nächste Woche am 8. Mai holt Berlin den Internationalen Frauentag nach. Deswegen ist Feiertag, also hier schon mal der Hinweis, da leider kein Klimalabor. Aber wir hören uns natürlich danach wieder.
Ganz genau. Klaus Müller, bevor wir zu den deutschen Strompreiszonen kommen, einmal ganz kurz der Schlenker nach Spanien, wenn Sie nichts dagegen haben. Können Sie einmal für interessierte Laien wie Clara und mich erklären, was da am Montagmittag gegen 12.30 Uhr passiert ist, dass es da zum kompletten Blackout kam?
Ja, also das würde ich gerne erklären können. Das Problem ist nur, wir können das nicht. Ich glaube, auch die Spanier würden das gerne erklären können. Aber wir reden jetzt gerade in der Aufnahme Mittwochvormittag miteinander. Stand heute Morgen auch die spanischen Netzbetreiber, unsere spanische Schwesterbehörde, alle tappen noch, und das soll jetzt nicht zynisch klingen, im Dunkeln. Was man schon sagen kann, ist, man kann es wohl als Ursache auf 2 größere Solarfelder, 15 GW, das ist schon eine große Menge an Erzeugungskapazität, zurückführen. Aber was dort passiert ist, warum, ob es Fremdeinwirken gegeben hat, ob es manuelles Fremdeinwirken, digitales Fremdeinwirken, eine Fehlfunktion gegeben hat, das weiß man, wie gesagt, Stand Mittwochvormittag schlicht noch nicht.
Ich weiß nicht, wie es Clara damit geht, aber mir wird tatsächlich für einen Moment ein bisschen unwohl. Genau, wenn ich höre, dass man knapp 48 Stunden nach einem landesweiten Stromausfall, oder der hat ja sogar 2 Länder betroffen mit Portugal, immer noch nicht weiß, was die Ursache war.
Das ist richtig. Es liegt aber auch daran, dass dann dieser berühmte Spruch Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht und man jetzt, sage ich mal, auch von Nachbarländern aus, glaube ich, sich dann auch mit klugen Ratschlägen und allem anderen zurückhalten sollte. So halten das gerade alle Europäer und lassen den Spaniern und Portugiesen jetzt auch erstmal die Zeit, um das Netz wieder aufzubauen. Hier gibt es eine gute Nachricht. Manch einer kennt vielleicht den berühmten Roman Blackout, der ja vor vielen Jahren mal vor Gruseln gesorgt hat und im Prinzip gesagt hat, wenn es zu so einem landesweiten Blackout kommt, ist im Prinzip der Untergang vorgezeichnet. Die positive Nachricht ist, es hat zwar
Spanien hat überlebt.
12, 18 Stunden
Die
gedauert.
Spanier vor allem, ja.
So, aber das Netz ist wieder da. Die Stromversorgung ist wieder da. Das heißt, um zumindest ein bisschen Licht zu betonen in dem Schatten, die Kollegen auf der Iberischen Halbinsel haben das Netz auch wieder aufgebaut und stabilisiert. So, trotzdem gilt, man muss jetzt genau analysieren, dazulernen, aber es gibt ja ein paar Unterschiede. Also der erste Unterschied, der offensichtlich ist, Spanien und Portugal haben wenig, wahrscheinlich zu wenig Verknüpfung mit dem kontinentaleuropäischen Stromnetz. Das ist deshalb wichtig, weil wenn ich Spannungsstörungen
Sie
habe,
meinen
die
beim Netzausbau oder im Stromnetz?
ganz genau, dann sind Nachbarn, wie so häufig im Leben, ein ganz, ganz starker Stabilitätsfaktor. Wir würden den Franzosen, den Polen, den Österreichern und so weiter helfen und umgekehrt hätten sie allein mit der Verknüpfung des Netzes in Kontinentaleuropa auch die Chance, uns zu helfen. Dann ist es immer eine Frage, wie viel Kraftwerkskapazitäten haben Sie, um ein Netz zu stabilisieren und wieder aufzubauen? Und natürlich auch, wie engmaschig ist Ihr Netz aufgebaut? Redundanz ist hier ein wichtiges Stichwort. Also es gibt schon signifikante Unterschiede. Ich kann Ihnen und will Ihnen Ihre Unruhe nicht ausreden, ne? Und Unruhe ist ja auch ein Treiber dafür, Dinge besser zu machen und zu verstehen. Ich bin sehr dafür, daraus zu lernen, was in Spanien passiert ist, aber es gibt schon Unterschiede. Und die machen eben auch den Unterschied aus.
Aber bei mir klingelt da auch gleich was. Und zwar wird doch auch zwischen Frankreich und Spanien schon seit langem gestritten, ob man dort eine Stromleitung ausbaut. Das ist genau das Thema, was Sie meinen.
Ganz genau, das hatte jetzt den positiven Effekt, dass der Blackout in Spanien, Portugal sowohl in Marokko wie in Frankreich nur ganz leichte Auswirkungen hatte. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber umgekehrt, diese Stabilisierungsfunktion, die sie eben jenseits der Iberischen Halbinsel in ganz Europa eigentlich miteinander haben, die blieb eben auch aus. So, aber es ist wahrscheinlich zu früh, um heute schon ganz genau zu sagen, wie stark hätte das geholfen. Aber es ist ein Faktor.
Passt aber dann zur nächsten Frage, die immer gestellt werden muss. Auf Deutschland wird das jetzt keine großen Auswirkungen haben, auch nicht mittelfristig.
Also, Stand heute muss man erstens sagen, die Franzosen haben sofort gegengesteuert, haben zumindest dann über diese bestehende Leitung Strom nach Spanien geliefert. Deutschland hat Strom nach Frankreich geliefert. Also ein kleiner Solidaritätsmechanismus hat funktioniert. Auf Deutschland hat es ansonsten keine Auswirkungen gehabt. Niemand von Ihnen, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, hat ja irgendetwas gespürt, im Laufe des Montags. Aber die Neugierde, die Aufmerksamkeit ist groß und ich werbe sehr dafür, aus jedem Ereignis zu lernen, und dann zu gucken, gibt es noch irgendetwas, was wir in Deutschland besser machen können, aber auch immer zu erklären, warum unsere Lage, Ausgangslage anders ist als in Spanien und Portugal.
Gibt es noch irgendetwas, was wir in Deutschland besser machen können? Das finde ich ist auch ein guter Start. Es gibt doch die ein oder anderen Sachen. Wir sind natürlich jetzt hier heute zum Thema Strompreiszonen da. Was hätte das denn für einen Effekt gehabt in so einem Fall, wenn dann an einer Stelle der Strom ausfällt? Das kann man gar nicht übertragen, würden Sie sagen.
Nein, also wie gesagt, mit dem Wissensstand von heute geht es ja um Technik, also um Systemstabilität, nicht um die Frage von ökonomischen Preissignalen. Darüber werden wir gleich viel miteinander reden. Und das Einzige, was man vielleicht argumentieren könnte, ist, dass Netzausbau ein System stabilisiert und eine der Kritikpunkte oder aber auch positiv Dinge, die wir verbessern können in Deutschland, unabhängig von Spanien, ist eben die Frage eines beschleunigten Netzausbaus. Das hilft uns sowohl bei gleich der Redispatch-Problematik, die ja sozusagen ein Thema bei den Stromgebotszonen ist. Da gibt es Akteure, die sagen, Stromgebotszonentrennung führt womöglich dazu, dass wir weniger Netzausbau hätten. Das wäre ein unerwünschter Effekt des Ganzen. Aber das können wir gleich nochmal gut sortieren.
Sie haben ja aber auch den anderen Vorteil angesprochen, nämlich dass Stromhandel mit unseren Nachbarn ein großer Vorteil ist. Jetzt sagen gerade es sind nicht direkt unsere Nachbarn, aber über Dänemark gelegen, Norwegen und Schweden, wenn wir in Deutschland bei einer Strompreiszone bleiben, und dann haben wir jetzt eigentlich die schöne Überleitung, dann denken die darüber nach, ob sie den Stromhandel mit Deutschland einstellen werden, weil Man zumindest im Norden, ich habe mir gestern tatsächlich auch norwegische Berichterstattung über diese Empfehlung am Montag angeschaut. Im Norden hat man den Eindruck, Deutschland importiert den günstigen nordischen Windstrom und exportiert aber nach Norwegen und Schweden hohe Stromkosten.
Okay, also die Presseberichterstattung, es ging ja um ein ganz besonderes Zeitfenster im letzten Winter, im vierten Quartal letzten Jahres, im Dezember, wo wir ein wirklich außergewöhnliches Ereignis, muss man sagen, ja auch in Deutschland hatten, eine sogenannte Dunkelflaute, die auch ein extremes Ausmaß angenommen hat. So, und wir haben auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Skandinavien gesprochen und mal gefragt, woher kam denn diese harsche Reaktion, die vor allem in Boulevardmedien zu lesen war, aber wie gesagt auch in der skandinavischen Presse. Und das, was
Auch von
uns
der
dann,
schwedischen Regierung.
genau, korrekt, was uns mitgeteilt wurde, ist ja, natürlich gab es ein Ärgernis, weil im europäischen Strombinnenmarkt Ereignisse in Deutschland als großes Land Auswirkungen haben. Aber jetzt haben wir gerade in der Zeit keinen billigen Strom aus Skandinavien bekommen, sondern wir haben ihn auch sehr, sehr teuer bezahlt. Also diejenigen, die sich jetzt gerade über die Situation mokieren, haben an der Situation auch sehr, sehr gut verdient. Umgekehrt, der Preis war dann eben auch in Skandinavien hoch, in der untersten Stromgebotszone. So, wir kommen ja gleich zu europäischen Beispielen. Schweden ist ein Beispiel für mehrere Stromgebotszonen. Aber in der unteren wurde gut verdient, aber andere haben eben auch dafür gut bezahlt. Es hat aber auch viel mit der innerschwedischen Diskussion zu tun. Auch Schweden diskutiert über Netzausbau. Hätte es in Schweden mehr Netze gegeben, wäre der Effekt geringer gewesen. Schweden hat eine leidenschaftlich emotionale Diskussion über Atomenergie. Auch das spielte eine Rolle. Also womöglich war das zur einen Hälfte eine Kritik an Deutschland, aber zur anderen Hälfte auch ein innerschwedischer politischer Diskussionsbeitrag, der gar nicht so viel mit uns zu tun hatte.
Ich wollte nur, damit das nicht falsch verstanden wird, ich habe tatsächlich Berichte von gestern gemeint, die nach dieser Empfehlung der europäischen Übertragungsnetzbetreiber N2E gefallen ist. Sie können recht haben, es kann natürlich was mit dem Wahlkampf in Norwegen zum Beispiel zu tun haben, weil, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, beide Regierungsparteien und auch die Oppositionspartei damit aktuell zumindest spekulieren, ob man die Stromverbindung nach Deutschland kappt.
Genau. Es wird immer viel spekuliert und Wahlkampf ist Wahlkampf. Das will ich nicht kommentieren. Wenn wir mit den Netzbetreibern und auch mit den Regulierungsbehörden reden, dann überwiegt überall der Vorteil von engmaschigen Netzen, weil es eben auch in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen ist, dass wir in Deutschland Hellbriesen, also viel günstigen erneuerbaren Strom hatte, wir den entweder verkauft oder sogar für negative Strompreise in Anführungsstrichen verschenkt haben, was gerade in Skandinavien dazu geführt hat, dass man sehr, sehr günstig die Wasserkraftwerke betreiben konnte. Man hat Wasser nach oben gepumpt und dann zu anderen Zeiten wieder zu guten Preisen, zum Beispiel nach Deutschland verkauft. Also im ökonomischen Bereich haben Länder, die einfach eine geografische Struktur haben, die Wasserkraft förderlich ist, sehr davon profitiert, wenn man mit Deutschland Strom handeln kann. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Hausaufgaben haben. Das will ich deutlich sagen. Kommen wir gleich zu. Aber ich würde manche Schlagzeile immer noch mal hinterfragen, die Intention. Und in der Tat, Wahlkampfzeiten sind selten Zeiten für rationale Debatten.
Bevor wir noch tiefer reingehen, ich glaube, weil es einfach für viele nicht selbsterklärend ist, was sind denn eigentlich diese Strompreiszonen, über die wir hier gerade die ganze Zeit sprechen?
Genau. Also man muss sich das so vorstellen wie eine große Glasplatte, Kupferplatte, sagt man auch manchmal. Und auf dieser einheitlichen Platte, wenn man da Wasser drauf gießen würde, wäre ja überall der gleiche Wasserstand. So, übertragen im Bild auf Deutschland und übrigens Luxemburg, damit ich es einmal gesagt habe, das ist unsere Stromgebotszone. Dort sind erstmal die Strompreise, die Erzeugungspreise überall gleich. Und das hatten Sie in Ihrer Anmoderation auch zu Recht problematisiert. Wenn jetzt in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sehr viel günstiger Windstrom produziert wird, dann profitieren auch Bayern und Baden-Württemberg davon, obwohl es dort bekanntermaßen wenig
Schwierigkeiten
günstigen
gab.
Windstrom gibt. So. Das ist ein System, was es in Deutschland so gibt, was es auch in manchen anderen Ländern gibt, aber Schweden und Italien greife ich mal raus, die ja auch geografisch sehr, sehr langgestreckte Länder sind, wenn wir uns sozusagen an den Erdkundeunterricht zurückerinnern, die haben das anders gestaltet. Die sagen, dass es in nördlicheren Teilen in dem mittleren Teil des Landes, im südlichen Teil des Landes, je nach Anzahl der Stromzonen, unterschiedliche Preise gibt. So. Und das hat ökonomische Effekte, weil wenn Strom zum Beispiel in einer Region teurer ist, weil er dort auch weniger verfügbar ist, dann kann ein Unternehmen zum Beispiel sagen, dann siedle ich mich da nicht mehr oder nicht so stark an, sondern wechsle in der ökonomischen Theorie in die Region, wo Strom günstiger ist. Und um es konkret zu sagen, das würde bedeuten, dass es weniger Industrie im Süden Deutschlands gäbe und theoretisch mehr im Norden. Das glaube ich nicht, um es gleich zu sagen.
Oder, ja, ich würde da nur einmal gleich reingehen. Oder die andere Möglichkeit wäre ja, dass man versucht, günstigeren Strom auch in Bayern zur Verfügung zu stellen.
Vollkommen richtig. Meine These ist nur, dass der Ausbau in oder der nicht so starke Ausbau in Süddeutschland bei der Windenergie nicht primär ökonomische Gründe hatte,
Sondern
sondern
geografische.
da reden wir sehr, sehr stark von geografischen. Es ist eine Binsenweisheit, dass irgendwie in der Marsch und im norddeutschen Flachland das mit Windenergie deutlich leichter ist als eben im leicht gebirgigen Süden Deutschlands. Es gibt sicherlich auch noch politisch-kulturelle Fragen. Also in Schleswig-Holstein hat die Bevölkerung
Sehr
schon seit Jahren,
diplomatisch gesagt.
genau, schon seit Jahren von der Windenergie profitiert. Wenn Sie da mit Landwirten reden, dann ist vollkommen klar, die machen einen Teil ihres Einkommens aus Zuckerrüben, die machen einen Teil ihres Einkommens aus Tourismus. Und natürlich hat jeder von denen Windkraftanlagen oder Land verpachtet. Das ist in anderen Teilen Deutschlands, diplomatisch gesagt, anders. Da gibt es große Vorbehalte gegen Windenergie. Und darum teile ich dieses theoretische Modell nicht, was sagen würde, wenn es eine Stromgebotszonenteilung gäbe in Deutschland, wird automatisch im Süden Deutschlands super viel Windenergie ausgebaut. Ich glaube, dass das in der Praxis schlicht nicht funktioniert.
Aber es muss ja nicht unbedingt Windenergie sein. Also man hat ja in Süddeutschland, in Bayern schon sehr viel Solarenergie zum Beispiel. Aber es geht ja einfach nur darum, um den Anreiz zu setzen, sich überhaupt mit diesen Fragen zu beschäftigen. Weil aktuell hatte oder beziehungsweise in der Vergangenheit hatte die Nachteile ja vor allem die norddeutschen Bundesländer, die eben viel gemacht haben, bei den Netzentgelten im Zweifelsfall auch noch benachteiligt wurden, weil die dann besonders hoch waren. Und ja, also dass man da Anreize schafft.
Einspruch, Euer Ehren. Also zum
Vielen Dank.
einen hat dort Deutschland
Gestattet.
natürlich durchaus davon profitiert. In Schleswig-Holstein aus alter Funktion weiß ich, dass sie bei 300% Stromproduktion ihres Verbrauches waren, also zwei Drittel haben sie exportiert. Das ist durchaus ein Faktor, mit dem man Geld verdienen kann, wenn man erneuerbaren Strom produziert und ihn dann in andere Regionen verkauft. Erstens. Zweitens. Die Redispatch-Kosten, also die Kosten dieses Systems, die werden über ganz Deutschland verteilt. Die sind zu hoch. Wir sollten gleich darüber reden, was man tun kann, um sie zu senken. Aber darunter hat jetzt Norddeutschland, Mitteldeutschland nicht alleine gelitten, sondern das wurde über ganz Deutsche bezahlt. Da haben der Süden sozusagen einen Teil mitbezahlt. Und drittens, die Bundesnetzagentur hat just im vorletzten Jahr, also seit diesem Jahr beginnend, ein Verteilmechanismus geändert, dass die Regionen, die in der Tat unter den hohen Verteilnetzentgelten gelitten haben, auch sehr gelitten haben, dieses jetzt solidarisch ausgeglichen bekommen. Das heißt, dort zahlen andere Regionen, zum Beispiel auch Nordrhein-Westfalen, jetzt einen Teil, damit eben in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein etc. die Netzentgelte gesenkt werden konnten. Also darum haben wir Dinge ausgeglichen. Ich will damit nur sagen, ökonomische Anreize sind wichtig und wir kommen auch gleich nochmal dazu, wo sie sinnvoll wären. Aber meine Einschätzung wäre, und wir müssen auch gleich nochmal über die Aussage des Berichtes vom Montag reden, die lese ich nämlich anders, als Sie ihn zitiert haben, diese Stromgebotszonentrennung wäre der falsche Weg.
Das heißt, davon können wir doch gleich mal anfangen. Wir haben den Bericht schon so gelesen, dass er unterm Strich eine Stromgebotszonenunterteilung empfiehlt. Was sehen Sie?
Darüber hat es, weil wir ja mit den Übertragungsnetzbetreibern gesprochen haben, sehr, sehr interessante Debatten hinter den Kulissen gegeben. Und wenn man jetzt das Dokument, wir könnten jetzt genau in das sprachliche Original gehen, wenn man das genau liest, wird man feststellen, dass dieser Bericht weder einen sogenannten strukturellen Engpass, das ist nachher ein Terminus technicus für die Frage, wer muss was tun, feststellt, noch spricht sich dieser Bericht für eine Stromgebotszonentrennung oder Rekonfiguration, um es genau zu sagen, aus. Sondern was der Bericht tut, ist, er ist eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit, Der ermittelt aufgrund bestimmter Annahmen, über die man übrigens auch streiten kann, weil sie nämlich aus 2019 stammen. Das ist schon eine Weile her. Er sagt, für bestimmte Stromgebotszonen, Trennung in 2, 3, 4, 5 Gebotszonen, würde man eine volkswirtschaftliche Ersparnis, Wohlfahrtsgewinne, erzielen von bis zu 339 Millionen Euro. Das ist eine deskriptive Aussage und die kann man so interpretieren. Und ich weiß, dass auch viele unserer Nachbarn das genauso meinen würden. Deutschland tu etwas. Das steht aber in dem Bericht nicht drin, was juristisch nicht ganz unwichtig ist, wenn wir gleich darüber reden, was passiert eigentlich damit.
Aber man muss sich ja trotzdem mit diesem Ergebnis auseinandersetzen. Und das hat ja zum Beispiel Markus Söder, wir haben jetzt ein paar Mal über Bayern gesprochen, vor dem Bericht, bevor der veröffentlicht wurde, ja auch schon gesagt und gesagt, unser Land darf nicht gespalten werden. Also in dem Punkt ist dann Solidarität wieder
Söder
sehr
ist gegen
wichtig.
Spaltung, genau.
Ja, das gilt auch für Winfried Kretschmann, das gilt für Boris Rhein, das gilt für Herrn Wüst. Also es gibt tatsächlich, das gilt für Rheinland-Pfalz. Also in der Tat, es gibt Länder, Teile Deutschlands, die vom Ergebnis her sagen, uns benachteiligt das und entsprechend sind wir dagegen. Das finde ich auch eine total legitime Position. Aus Sicht der Bundesnetzagentur, die ja für ganz Deutschland zuständig ist, stellen wir uns tatsächlich die Frage, wenn die Einsparung bei 5 Stromgebotszonen, was schon eine große administrative Herkulesaufgabe wäre, das zu etablieren, also wir reden nicht mehr von 2 Stromgebotszonen, sondern nach dem Bericht von 5, wenn dann die Einsparung bei Pi mal Daumen 300 Millionen Euro pro Jahr liegt, was ungefähr 1% der Systemkosten ist, ist das dann sinnvoll, das umzusetzen? Und dagegen muss man rechnen, dass auch Ökonomen, die das befürworten, sagen, ja, da müsste man Unternehmen kompensieren, also neben dem Aufwand für die Etablierung dieser Trennung, was auch nicht von heute auf morgen geht, das behauptet auch keiner, da würden wir einige Jahre für brauchen, das würde ja Kosten im System produzieren, da gibt es Netzbetreiber, die von bis zu 2 Milliarden Euro einmalig sprechen. Plus dann fortlaufende Kompensation für Unternehmen. Ist das dann in der Sache sinnvoll oder gibt es bessere Möglichkeiten, das Problem zu lösen? Und wir kommen zum Ergebnis, es gibt bessere Alternativen.
Weil aktuell, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aktuell ist ja der Preis, den wir bezahlen, das sind ja vor allem diese Redispatch-Maßnahmen. Und die liegen ja auch pro Jahr bei 2 bis 4 Milliarden Euro. Und so wie ich das verstanden habe, würde das deutlich sinken, wenn man Stromgebotszonen hätte, mehrere.
Also, nach dem Bericht von Montag sagen Sie, bei 5 Stromgebotszonen würden wir 339 Millionen Euro davon einsparen.
Pro Jahr.
Oh ja, so. Unsere Antwort darauf ist, davon muss man dann die immer proklamierten Unternehmenskompensationen, den Transaktionsaufwand, die Verunsicherung und so weiter abziehen. Dieses Instrument ist die falsche Antwort auf die hohen Redispatch-Kosten. Sondern es gibt bessere. Und ich nenne Ihnen nur zwei. Das eine ist, Deutschland hat durchaus Verzögerungen beim Stromnetzausbau. Das ist nicht wegzudiskutieren und einer der großen Kritikpunkte aller unserer Nachbarn. Und darum war es richtig, dass schon die letzte Bundesregierung, und so lese ich den Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung, alles darauf setzen wird, den Stromnetzausbau zu beschleunigen. Und die Bundesnetzagentur ist ja hier durchaus in der Verantwortung. Wenn wir monitoren, was wir jetzt schon erreicht haben, sehen wir, dass wir zwischen ein Drittel bis zur Hälfte schneller geworden sind. Wir sind momentan dabei, praktisch jede Woche einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu erteilen. Wir haben vor 2 Wochen die erste große Stromtrasse A-Nord komplett durchgenehmigt gehabt. Das heißt, Deutschland kann, muss schneller beim Stromnetzausbau werden. Und das wäre unseres Erachtens eine von mindestens zwei Maßnahmen, um eben diese Redispatch-Kosten runterzubringen, weil das ist Konsens, die müssen deutlich runter.
Weiß ich nicht, ob Ihre zweite Maßnahme das sowieso beinhalten würde, aber schneller ist ja das eine. Entscheidend ist ja vor allem auch günstiger, den Netzausbau zu gestalten. Ein großes Thema ist immer dieses, machen wir es überirdisch oder eben unterirdisch, Erdkabellegung. So richtig hat sich die Koalition jetzt nicht darauf geeinigt zu sagen, nee, lasst uns das doch mal überirdisch machen. Oder wie lesen Sie den Koalitionsvertrag?
Also, in der Tat, das wäre vielleicht sogar nachher noch ein dritter Punkt. Ich rufe nur ganz kurz den zweiten in den Raum, weil es sicherlich Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die darauf warten. Wir müssen über Lokalisierungssignale reden. Das heißt, es macht einfach einen Unterschied, wo ich Erneuerbare, Elektrolyseure, Kraftwerke etc. hinsetze. Bisher durfte das jeder im Prinzip dahin setzen, wo sie oder er will. Und die Netzkosten, die angefallen sind, wurden sozialisiert. Dazu ist nachher das technische Instrument Baukostenzuschüsse, über das wir gerne nach nochmal reden können. Aber in der Tat, Sie haben einen dritten Punkt zu Recht gesagt. Wie bringen wir insgesamt Kosten im System runter? So, und ich lese schon den Koalitionsvertrag so, dass eine Weichenstellung der Vergangenheit korrigiert wird, nämlich dass es keinen Erdkabelvorrang mehr geben soll, sondern grundsätzlich Freileitung. Und jetzt gibt es noch einen Satz, der dahinter steht, dass regionale Interessen berücksichtigt werden sollen. Da bin ich sehr auf die gesetzliche Umsetzung gespannt.
Das
Aber
ist, glaube
die
ich, ziemlich entscheidend, weil auch bisher ging es ja immer um Bürgerinitiativen vor Ort, um großen Streit, einfach was die Akzeptanz angeht.
vollkommen richtig. Wir haben aber auch gesehen, dass zum Beispiel Landwirte nicht glücklich waren über Erdkabel. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wer jetzt protestiert und sich dagegen wendet. Aber unterm Strich, das Gesetz ist nachher entscheidend, wie immer im Leben. Wir lesen das schon so, dass das Einsparpotenzial, was es gibt, was wir jetzt, Stand heute, mit 15 bis 16 Milliarden Euro einmalig beziffert haben, schon gehoben werden soll von der Koalition. Da gibt es auch noch weitere Maßnahmen, wenn wir zum Beispiel über die Frage von Staffelung reden. Also wann soll wie schnell eigentlich wo welches Netz ausgebaut werden? Wenn wir die Offshore-Windkraftfelder etwas neu sortieren, kann man immer noch sehr viel Offshore-Windenergie bekommen, aber zu günstigeren Netzanschlusskosten. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die teilweise schon in Vorbereitung sind, die als drittes Paket dazu beitragen, Kosten zu sparen. Aber für den Redispatch ist die Frage des beschleunigten Netzausbaus unseres Erachtens das A und O.
Aber also, oder klären Sie mir das vielleicht wirklich für einen Laien. Ich habe jetzt in ganz vielen unterschiedlichen Berichten, und sei es von Forschenden, sei es von Energieökonomen wie Veronika Grimm, gelesen, es kommt ja in Deutschland immer zu dieser abstrusen Situation, wo wir, so habe ich das schon mehr oder weniger mit der Physik kämpfen, nämlich dass irgendwie an der Nordsee und in der Ostsee ganz viel Windenergie produziert wird, die Börsenstrompreise sinken, vielleicht auch ins Negative gehen und dann kriegt unten, weil wir ein intelligentes Stromsystem in Teilen schon haben mit diesen berühmten Smart Mietern, ein E-Auto das Signal, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu laden, aber der Strom, der kommt ja gar nicht von der Nordsee bis nach Süden, weil diese Stromautobahnen verstopft sind. Also es kann tatsächlich, glaube ich, wie, da passt nur eine bestimmte Menge durch. Und dann wird irgendwo in Süddeutschland ein Kohlekraftwerk hochgefahren und das E-Auto wird plötzlich mit teurem Kohlestrom geladen. Wie genau können wir dieses Problem lösen, wenn wir nicht einfach nur das Netz ausbauen? Was ändert sich dann?
Genau, also da haben Veronika Grimm und auch andere Energieökonomen vollkommen recht. Und das Problem beschreiben genauso die Netzbetreiber, die Bundesnetzagentur, weil es genauso ist, wie Sie gerade beschrieben haben. Im Extremfall kommen dann die Kraftwerke sogar noch aus Nachbarländern und die müssen sozusagen ähnlich einspringen, wie wir das eingangs schon mal für Skandinavien diskutiert haben. Das ist genau das Problem des Redispatch. Und Sie haben auch praktisch genau das sinnbildliche Bild dafür verwendet, nämlich einen Stau. Also, so wie wenn
Wir
zu
brauchen einfach größere
Ostern,
Stromleitungen.
ganz genau, wir brauchen überhaupt mehr Stromleitung und leistungsfähige Größe. Das ist genauso wie wenn zu Beginn der Osterferien oder am Ende der Sommerferien alle zu Nord- und Ostsee oder in die Alpen fahren wollen, um da Urlaub zu machen, dann gibt es ein Stauerlebnis. Und im Kern gilt das für Elektronen genauso. Und der Weg, um das zu lösen, und jetzt eben auch noch in einer ökologischen Art und Weise, ist es eben, diese Stromautobahnen, die großen Übertragungsnetze, die ja alle schon in der Planung sind, tatsächlich zu planen, zu genehmigen und zu bauen. Und damit vermeiden wir eben genau diesen Effekt, den Sie gerade beschrieben haben. Dann würde auch der hessische, baden-württembergische, bayerische Autobesitzer, E-Autobesitzer, den sehr, sehr günstigen Strom aus Norddeutschland bekommen, wenn es endlich diese Autobahn gibt. Und wie gesagt, wir sind schneller geworden und wir glauben, dass wir schneller diese Netze auf den Weg bringen können, als wir technisch eine Trennung der Stromgebotszonen umsetzen können. Und darum plädieren wir dafür, diesen Weg zu gehen, der vorbereitet ist und weniger Widerstände hervorruft als eine Trennung der Stromgebotszonen.
Das heißt, Sie sagen ja auch, weil der Vorteil der Stromgebotszonen wäre ja so ein bisschen die Incentivierung auch für den Ausbau der Erneuerbaren, das sehen Sie nicht so stark. Da sind wir dann wieder am Anfang. Stärker ist dann jetzt eben die Incentivierung für den Netzausbau.
Auf jeden Fall.
Herr Müller, wir haben viel gelernt heute und vor allem eine eindeutige Position von Ihnen bekommen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.